Also, was habe ich hingeschrieben? Ich habe geschrieben Matthäus 11, 20 bis 30. Das ist der Bibeltext für heute, den ich vor mir liegen hatte und den möchte ich jetzt einmal zu Beginn mit euch zusammen lesen. Und ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen. Genau. Kapitel 11, Vers 20. Dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Chorasin, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und in Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, meinst du, du werdest etwa bis zum Himmel erhöht werden? Bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Sodomer Land wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Als ich zu diesem Text gekommen bin, das ist so ein bisschen, ich kann ja hier mal vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie wir das bei den Predigern mit der Textauswahl machen. Wir haben uns ja da vor letztes Jahr dazu entschieden, das Matthäusevangelium durchzuarbeiten. Und Heinz hatte Anfang April den Anfang von Matthäus 10 gemacht. Und bei mir, Michael war es ja dann, der hatte immer so zwei Themen im Kopf. Und dann war es ein bisschen später klar, dass dann Matthäus 10, dass er Matthäus 10 zu Ende machen würde. Und Samuel hatte uns vor einiger Zeit über den Johannes einiges erzählt und Johannes wird in der ersten Hälfte vom Kapitel 11 thematisiert. Da hinterfragt er nochmal, ob Jesus wirklich der gekommen ist und Jesus ist da so ein bisschen, man könnte schon fast sagen patzig, aber das würde ich jetzt mal nicht sagen. Und trotzdem verteidigt er den Johannes da. Und dann kommen diese Verse ab Vers 20 oder ein bisschen vorher kommt auch noch was. Aber ich habe dann mich ab Vers 20 damit beschäftigt und dachte im ersten Moment so, damit kann ich jetzt nichts anfangen. Denn die ersten Verse behandelt Jesus Städte, wo die Wunder irgendwie nicht gezündet haben. Und wie soll ich das in einer Predigt verarbeiten? Was soll ich damit machen? Und dann freut er sich darüber, dass Schlaue und Weise, naja, freut er sich, aber er sagt, es ist wohlgefällig, dass Schlaue und Weise Gott nicht erkennen und dass er froh ist, dass es den Unkundigen oder wie nennt er sie hier, ich denke unkundig, hat er gesagt, dass es denen offenbart wurde. Und danach spricht er darüber, dass die Mühseligen und Beladen kommen sollen. Und zum Schluss kommt ein Satz, der mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist, in Vers 30. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und der ist mir immer wieder durch den Kopf gegangen. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Eine leichte Last. Last, das Wort hört sich schwer an. Wie soll es leicht sein? Joch hört sich sehr unangenehm an. Wie soll es sanft sein? Wie funktioniert das? Und so bin ich dann, wie man so schön sagt, mit dem Thema schwanger gegangen und habe mir die Verse immer wieder durchgelesen, habe verschiedene Übersetzungen gelesen oder Übertragungen und überall stand es so ein bisschen anders, aber bedeutete doch am Ende irgendwie das Gleiche. Und Und dann saß ich einen Abend vorm Laptop und habe mich vorbereitet, habe nochmal die Verse gelesen, habe noch so ein paar Erklärungen dazu gelesen. Und dann hat es plötzlich Klick gemacht. Und wenn jemand da durchs Fenster reingeguckt hat und mich gesehen hat, so am Laptop, der wird lange Zeit ein ganz ernstes, sehr trockenes Gesicht gesehen haben. Und dann wird er plötzlich gesehen haben, der hat angefangen zu heulen. Was soll das? Also das hat mich wirklich so, dieses Verstehen hat mich so gepackt, ich musste einfach weinen. Und das ist etwas, wofür ich mich normalerweise schäme, wenn ich sowas erzähle. Aber ich dachte, heute muss ich das hier erzählen, weil es war für mich eine Erkenntnis. Und deshalb dachte ich mir so, okay, dieser Text hat sich schon nur deshalb gelohnt und ich gehe jetzt noch predigen. Aber für mich ist das Thema jetzt schon gut. Das hat sich gelohnt. Aber ich möchte euch trotzdem heute mitnehmen auf dieser Reise. Und um euch bei dem ganzen Thema besser abholen zu können, werde ich mal ein bisschen zurückspulen und noch mal ein paar Gedanken mit euch durchgehen, die ich gehabt habe zu diesem Thema. Und genau, denn lange Zeit hatte ich einen Titel für diese Predigt im Kopf und dachte, der ist gut, den nehme ich, mit dem kann man arbeiten. Und der Titel ging, was tun, wenn alle irgendwas von mir wollen? Und es ging darum, wie gehe ich damit um, wenn ich die ganze Zeit irgendwie das Gefühl habe, jeder will etwas von mir. Ansprüche sind zu erfüllen, es sind Wünsche zu erfüllen, es gibt soziale Normen und Konventionen, die ich einzuhalten habe. Wie wirkt das auf mich ein? Gerade heute, und ich kann da nur aus meiner Perspektive und aus dem, was ich so von Menschen gehört habe, mit denen ich zusammen bin, reden, aber bei uns ist es oft so, gerade junger Familienvater, arbeitstätig, also in einem Arbeitsverhältnis, auf Arbeit kommt der Chef an und sagt, das Thema muss am Ende der Woche fertig sein, so und so viele Stunden hast du dafür, wenn du es nicht hinbekommst, müssen wir nochmal reden. Okay, da habe ich eine Anforderung, da muss ich was erfüllen, da muss ich was machen, dem muss ich gerecht werden. Dann komme ich nach Hause und dann kommen die Kinder alle an und sagen, guck mal hier, das habe ich gebaut, komm, spiel mal ein bisschen mit uns. Habe ich wieder eine Anforderung, komm, spiel mit uns. Das muss ich gerecht werden, damit die Kinder glücklich sind. Dann kommt meine Frau und sagt, boah, anstrengender Tag, Küche ist noch voll, kannst du helfen mit aufräumen? Wieder eine Anforderung, kannst du helfen aufräumen? Dem muss ich doch irgendwie gerecht werden, weil ich will doch ein guter Ehemann sein. Das möchte doch jeder, hoffe ich. Und so geht es weiter. Und dann kommt irgendwann die Gemeinde auch noch. Dann sind Themen in der Gemeinde zu tun und denen muss ich ja irgendwie gerecht werden, weil schließlich habt ihr mich ins Ältestenamt gewählt und dem möchte ich natürlich gerecht werden. Und dann kommen noch dazu, dass ich in einem, wie man so schön sagt, christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, in einer Gemeindekultur, wie wir sie hier auch kennen. Und da gibt es unausgesprochene und ausgesprochene Konventionen, wie man sich zu verhalten hat und was man zu sagen hat und wie man zu sein hat. Und dem möchte ich gerecht werden. Und das sind wieder Ansprüche. Und so ist unser Leben gespickt davon voll, dass man immer wieder versuchen will, etwas gerecht zu werden. Und ich fange jetzt mal gar nicht an, was heute so in der Welt alles für Konventionen aufgezählt werden, denen man gerecht werden sollte, weil da können wir, glaube ich, mittlerweile ganz schön lange drüber sprechen. Soll hier aber keine Polit-Talk-Sendung werden. Und dann habe ich neulich einen Podcast gehört. Immer wenn ich das sage, dann fangen meine ältesten Kollegen an zu lachen, weil ich ganz viel Podcasts höre und immer wieder was davon mitnehme. Ein Podcast ist sowas wie eine Radiosendung, nur abrufbar, halt nicht im Radio. Für die, die es nicht kennen. Und das waren zwei Typen, die sich da unterhalten haben, beides Nicht-Christen, also beides auch nicht gläubig, soweit ich weiß. Und die hatten sich dann eine Frage gestellt, die ging so, wenn du müsstest, welche Religion würdest du wählen? Und dann sagt der eine, ich würde die wählen, die am wenigsten von mir will. Da dachte ich mir so, das ist eine sehr interessante Aussage. Und die hat mich dann auch so beschäftigt, diese Aussage. Ich will die Religion, die am wenigsten von mir will. Und habe dann über unsere Religion und über unseren Glauben nachgedacht. Was haben wir für einen Glauben? Warum hat man in der Welt das Verständnis, dass der christliche Glaube von einem was will? Ich muss vielleicht dazu sagen, er hat dann vom Buddhismus gesprochen. Vielleicht wollen die ja nicht so viel, weil Christen. Er wollte nicht Christ und Moslem werden, weil die wollen immer so viel von einem. Gut. Kommen wir mal so langsam zu dem Text von heute. Und in diesem Text spricht Jesus über die Städte. Und wenn man sich so mit dem Leben von Jesus beschäftigt, dann hat er sich immer wieder mit den Schriftgelehrten und den Ältesten und den Rabbis angelegt, weil das waren die, die damals die Schlauen und Weisen und Verständigen im Volk Israel waren und auch in der damaligen Zeit generell als die Klugen gegolten haben, weil sie das Wort kannten, weil sie das Wort ausgelegt kannten. Sie kannten das Gesetz, sie deuteten das Gesetz und sie kümmerten sich darum, dass das Gesetz auch eingehalten wurde. Und sie waren auch stark davon überzeugt, dass das ihre Aufgabe war und so gingen sie durchs Leben. Zumindest wenn man sich so die Berichte anschaut, ist es ja immer wieder ersichtlich, dass diese Schriftgelehrten oder auch, also ich bin da nicht ganz so fest, wie sie jetzt heißen, aber sie gucken darauf, dass die Menschen auch sich daran hielten, wie das Gesetz war. Und man musste ganz viel machen, um diesem Gesetz gerecht zu werden. Und die damaligen Menschen müssen, ähnlich wie wir heute, denke ich mal auch, einen ganz großen Druck gehabt haben, immer wieder diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Immer wieder diesen Anforderungen versuchen, gerecht zu werden, das Gesetz ganz genau einzuhalten, damit man auch gut dasteht, damit man nicht an der Straßenseite irgendwo auftaucht. Kommen wir zum ersten Abschnitt, den ich heute durchgehen will. Und zwar sind es die Verse 25 bis 27. Ich werde die ersten vier Verse mal vorne außen vor lassen, komme ich aber gleich noch mal kurz dazu. Hier schreibt Matthäus zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und dem der Sohn offenbaren will. So, schwieriges Deutsch. Die Weisen und Verständigen, wen meint er hier? Oft denken wir darüber, oder mir ging es so, ich habe mir diesen Text oft angeschaut und habe so gesagt, wahrscheinlich heißt es einfach, die so klug sind, die geben so viel auf ihre Schlauheit, also haben die keine Zeit für Gott. Also haben die keine Zeit, es ist wieder runtergerutscht, okay, Entschuldigung. Dann haben die keine Zeit für Gott, weil sie so schlau sind und sich so viel auf ihre Schlauheit einbilden. Wenn wir aber den Kontext lesen, wenn wir lesen, dass er vorher darüber spricht, in wie vielen Städten er gewesen ist und Wunder getan hat und dass diese Städte nicht auf ihn gehört haben, nicht geglaubt haben aufgrund von diesen Wundern, dann denke ich mal, oder so sehe ich das, so interpretiere ich das hier, bezieht er sich mit den Weisen und Verständigen auf diejenigen, die in diesen Städten die Schrift ausgelegt und gedeutet haben, die Schriftgelehrten, die Rabbis, die in diesen Städten gewohnt haben, die einfach so beschäftigt mit dem Gesetz waren, so beschäftigt damit waren, das Wort zu deuten und das Gesetz zu deuten und das Gesetz einzuhalten, dass sie gar nicht die Augen dafür hatten, Gott zu sehen. Dass sie gar nicht sahen, was wirklich passiert ist. Sie sahen einfach nur einen wahrscheinlich, der hat da Wunder gemacht und das passt nicht ins System, das passt nicht in dieses Raster, das sie da gedeutet haben. Also ist es auch falsch. Und damit war die Sache abgeschlossen. Sie haben sich nicht darauf eingelassen. Sie waren strikt, sie waren streng, sie hatten keine Rücksicht. Und deshalb denke ich, dass er hier nochmal darauf hinweist, es sind die Unmündigen, diejenigen, die nicht dieses Gesetz so vor Augen haben, die nicht so tief in dieser Materie drinstecken, die ein Auge dafür hatten, die das gesehen haben, die es gefühlt haben, die verstanden haben, was da passiert ist und die offen waren dafür, dass Ganze kennenzulernen. Schauen wir uns jetzt mal den nächsten Part an, und zwar die Verse 28 und 29. Hier schreibt Matthäus: Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Was macht oder was bewirkt diese Aussage? Er lädt die Mühseligen und Beladenen ein. Wer waren die Mühseligen und Beladen? Es waren die Menschen, die versucht haben, das Gesetz einzuhalten, die versucht haben, diesem Gesetz, dieser Deutung des Gesetzes gerecht zu werden. Es waren diejenigen, die damit beschäftigt waren, immer wieder zu gucken, was sagen unsere Pharisäer, wie muss ich mich hier jetzt verhalten, damit alles richtig ist und damit ich nicht aus diesem Raster falle, dass ich gerne hier reingehören möchte als Jude. Die hat er eingeladen, die unter der Last des Jochs standen. Schauen wir uns vielleicht diese beiden Begriffe einmal ein bisschen genauer an. Wenn wir von Joch hier sprechen, was genau wird da gemeint? Und laut einigen Bibelkommentaren soll das Joch oder wird das griechische Wort für Joch wohl oft auch dafür verwendet, um die Deutung der Rabbis oder die Deutung der Schriftgelehrten des Gesetzes zu betiteln. Also wenn man von Joch spricht, dann ist es das, was die Rabbis und die Schriftgelehrten im Judentum, wie die das Gesetz ausgelegt haben, das war das Joch. Und die Last, das ist dann der Versuch oder diese ständige Anforderung, die man gefühlt hat, um dieses Gesetz zu erfüllen, dieses Gesetz einzuhalten. Und Jesus lädt hier jetzt diese ein, die so beladen waren, die voll mit dieser Last waren, und sagt ihnen: Ich werde euch Ruhe geben. Er sagt ihnen: die euch spreche ich an, die ihr ständig versucht, allem gerecht zu werden, für euch habe ich was. Und ihr werdet bei mir Ruhe finden. Und noch ein Part, oder ich steige das hier mal so ein bisschen vor, so, Joch, und dann haben wir die beiden Wörter sanftmütig und demütig. Ich denke mal, dass die Rabbis und die Schriftgelehrten, dass die Gesetzeshüter nicht sanftmütig und auch nicht demütig gewesen sind. Zumindest geht das aus den meisten Berichten nicht so hervor. Sie waren streng, sie hatten keine Rücksicht, sie waren nur damit beschäftigt, dass alles nach Recht und Ordnung verlaufen ist. Und vor allem waren sie nicht demütig. Zum Beispiel in diesem Gleichnis, es ist ein Gleichnis oder eine Geschichte, es ist mir gerade entfallen, aber wo es ums Beten geht, wo der eine Rabbi oder der Schriftgelehrte vorne betet und ganz laut betet und so, dass alle es sehen, das ist auf keinen Fall eine demütige Haltung. Aber Jesus sagt genau das: Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Entschuldigung, dass ich hier den Stillbutton nicht so schnell finde, dass ich beim Husten stillschalten kann. Aber gut, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Dieser Vers war es auch, der mich dann, wo es mich so gepackt hatte, wo ich endlich verstanden habe, was ist Joch? Wovon spricht er, wenn er Joch sagt? Lange Zeit habe ich da wahrscheinlich einfach nur drüber gelesen und habe so gedacht, ah ja, passt schon, so ungefähr weiß ich, was es ist. Aber in diesem Moment wurde mir ganz klar: Joch ist alles das, was an Anforderungen, was an gefühlter Druck auf mich lastet. Und Jesus bietet an, dass er einen Ersatz dafür hat. Und diesen Ersatz, der ist, da müssen wir uns vielleicht mal anschauen, was wäre hier in diesem Fall der Joch oder das Joch von Jesus. Habt ihr da mal Ideen? Ich lasse euch jetzt mal ein bisschen zu Wort kommen. Wenn wir sagen, der Joch im Gesetz oder der Joch war die Deutung des Gesetzes bei den Schriftgelehrten, was ist dann der Joch von Jesus? Hat jemand eine Idee? Also von allen, die noch die Augen offen haben. Einfach reinrufen. Willst du es laut sagen? Okay. Moment.
möchte da noch eine andere Deutung hineinbringen. Mhm. Und zwar das Joch stellt auch dar, wenn zum Beispiel zwei Ochsen zusammen einen Pflug oder einen Wagen ziehen, dann sind sie verbunden durch ein Joch. Und Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch. Das heißt, er geht auf einer Seite und ich übernehme die andere Seite. Und dann sagt er, mein Joch ist sanft. Also die Hauptlast trägt er. Und so kann das Joch für mich sanft sein, denn er hat meine Schuld getragen. Er hat das Gesetz erfüllt. Er hat die Anforderungen alle erfüllt, die an uns gestellt werden. Und so darf für mich dieses Joch, was du beschrieben hast, sanft werden, weil er es getragen hat. Ja.
Genau, also ich mache meine Predigt in Zukunft immer so, dass wenn ich an einem Punkt ankomme, sage ich einfach, John, kannst du mal da was dazu sagen? Nee, aber ich bin zu dem gleichen Punkt gekommen. Also es war für mich auch das gerade, er hat das Gesetz erfüllt. Bei den Juden war es so, das Gesetz war das Joch, aber dadurch, dass er das Gesetz erfüllt hat, ist dieses Gesetz weg. Und dadurch kann es sanft sein, dadurch kann es leicht, kann die Last auch leicht sein. Und die Last, wenn wir bei Jesus von Last sprechen, er sagt, ich habe eine, bei mir ist die Last leicht, dann ist es ja einfach, weil wir jetzt nicht mehr diesem Druck ausgesetzt sind, irgendwem gerecht zu werden, irgendetwas gerecht zu werden. Weil am Ende könnten wir es sowieso nicht. Das haben die Juden wahrscheinlich auch hoffentlich irgendwann kapiert. Und wenn nicht, dann hat man eben bis zum Lebensende das versucht. Aber man kann dem Gesetz nicht gerecht werden. Und was Jesus hier sagt, ist, mein Joch, also die Erfüllung des Gesetzes, bringt dir eine leichte Last. Nimmt dir alles, was du an Anforderungen, Bemühungen hattest, um dieses Gesetz zu erfüllen, die sind weg. Die hast du nicht mehr. Und damit komme ich jetzt auch zum Schluss von dieser Predigt. Ist das nicht irgendwie eine wahnsinnig tolle Botschaft, eine wahnsinnig erleichternde Botschaft? Weil das Gefühl kennen wir alle, irgendwem gerecht zu werden. Wenn wir einfach mal uns hinsetzen, ein bisschen nachdenken, was in meinem Leben, wo in meinem Leben versuche ich irgendjemandem irgendetwas gerecht zu werden, dann denke ich mal, finden wir mindestens eine Sache, wenn nicht 10. Und bei mir auf jeden Fall. Also ich versuche so vielen Sachen immer wieder gerecht zu werden. Ich versuche immer so viel hinzubekommen, dass man gut über mich spricht oder dass ich das gut gemacht habe, dass am Ende ein Lob dabei rauskommt oder was auch immer. Und bei Jesus ist es so, er erfüllt das Gesetz, erlischt dafür den Grund von jeglichem Anspruch an einer Erfüllung des Gesetzes. Und macht uns frei von dieser Last. Und das Beste daran ist, wenn wir jetzt ihm nachfolgen und ihm dienen wollen und mit ihm zusammen unter einem Joch gehen, wenn wir das so sagen wollen, hört sich natürlich jetzt wieder so ein bisschen belastend an. Aber nein, ist es nicht. Denn was können wir jetzt machen? Was ist die Folge von dem Ganzen? Wenn wir Jesus dienen wollen, dann müssen wir uns nicht bemühen, irgendjemandem gerecht zu werden. Dann müssen wir uns nicht bemühen, irgendwelche Konventionen einzuhalten. Wenn wir Jesus dienen wollen, heißt es einfach, das Herz aufzumachen und das Beste zu geben, was man hat. Das Beste zu geben, was man kann. Und wenn das Beste, was du kannst, irgendjemandem nicht genügt, dann ist das halt so. Aber für Jesus ist es genau das. Und das ist meine Aufforderung oder meine Ermutigung für euch, heute mitzunehmen, wenn ihr euch in den Dienst Jesus stellen wollt, wenn ihr euch mit Jesus auf den Weg machen wollt, dann dürft ihr euch das jeden Tag neu sagen. Die Last, ein Gesetz zu erfüllen, die ist entfallen. Was ihr machen dürft, ist, ihn zu lieben und einfach jeden Tag das Beste zu geben, mehr nicht. Oder einfach das zu geben, was ihr habt. Vielleicht das Beste hört sich wieder so wertend an, sondern das zu geben, was ihr habt. Und um nochmal zurückzugehen auf was Heinz heute morgens, als ob es jetzt schon so viel später ist, aber was du heute gesagt hattest, Gott kennt die Seinen. Er sucht persönliche Beziehungen. Das ist nochmal auf, vielleicht auf der vorherigen Folie, das ist doch das Wunderbare an diesem sanftmütig und demütig. Was heißt sanftmütig? Er ist empathisch, er fühlt sich ein, er stellt sich neben dir, er versucht dich zu verstehen, er versucht es zu verstehen, wo du gerade im Leben stehst, was sind deine Herausforderungen. Er möchte genau verstehen, wie es dir geht. Er geht nicht einfach vorbei und sagt, hier, so ist es, tschüss, Nächster, hier, so ist es, tschüss, Nächster, sondern er sagt, hey, wie geht's dir? Was ist gerade, was bewegt dich gerade? Wo stehst du gerade im Leben? Es ist ihm sehr wichtig. Er ist sanftmütig. Er ist nicht einer, der kommt und sagt, bam, hier, das Gesetz, sondern er ist jemand, der kommt, du, können wir da was machen? Können wir da zusammen vielleicht was schaffen? Und er ist demütig. Er ist nicht jemand, der hochmütig auf andere runterschaut und sagt, so ist es, so ist es zu tun, so haben wir es immer gemacht, aber so muss es gemacht werden, kümmere dich drum. Sondern er stellt sich in den Dienst. Unter anderem kommt auch wieder das Bild vom Joch. Er trägt mit. Er ist derjenige, der die große Last trägt. Er stellt sich in den Dienst. Und genau das Gleiche, denke ich mal, dürfen wir dann auch machen, weil wir wollen ja seine Schüler sein. Und wenn wir jetzt schon wissen, wir müssen kein Gesetz mehr erfüllen, dann können wir ja jetzt daran arbeiten, sanftmütig und demütig mit unseren Nächsten umzugehen, mit dem Leben umzugehen. Und dadurch entsteht persönliche Beziehung, dadurch entsteht Nähe, dadurch entsteht Menschlichkeit, dadurch entsteht das, worum es am Ende einfach auch dann in der Beziehung zu Gott und in der Beziehung zu Jesus geht. Ich möchte zum Abschluss noch einmal kurz mit euch beten und dann, denke ich mal, singen wir noch Lieder. Okay. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass wir von dir diese Botschaft empfangen haben, dass wir wissen dürfen, dass das Gesetz erfüllt ist und dass wir uns dessen jeden Tag neu bewusst werden dürfen, dass wir diesem Gesetz gar nicht mehr gerecht werden müssen, sondern dass wir einfach mit dir zusammen sein können, ohne irgendwelchen Druck, ohne irgendwelche Last. Und mein Gebet heute ist es, Herr, dass du uns allen mit dieser Erkenntnis segnest, dass wir diese Erkenntnis jeden Tag neu haben und dass wir daraus Kraft schöpfen können und dass wir daraus Mut schöpfen können, in den Tag zu gehen, unseren Nächsten mit Sanftmut und mit Demut zu begegnen. Und auch wenn es nicht klappt und auch wenn wir Fehler machen, Herr, trotzdem hast du uns lieb und trotzdem bist du für uns da und trotzdem dürfen wir das immer wieder neu angehen. Danke dafür. Amen.